Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo Anita.
Hallo Jules.
Da sind wir wieder.
Ja.
Und ich habe gesehen, beziehungsweise auch die Leute haben gesehen, du hast ein Foto in deiner Story auf Insta und auf Facebook hochgeladen, auf dem du wieder stehst.
Ja.
Was ist passiert?
Was ist passiert? Ja, du bist ja immer die, die uns quält jedes Wochenende, dass wir ein Gruppenfoto machen sollen. Und es ist alles schon wieder eine längere Geschichte. Also offiziell dürfte ich noch nicht stehen. Aber ich hatte keine Lust mehr. Es müssten jetzt eigentlich noch 2 Wochen ohne Belastung sein. Und ich habe einfach keinen Bock mehr. Also ich habe den Orthopäden so lange bequatscht, bis er gesagt hat, ja gut, dann belasten Sie halt. Ja, ich bin immer noch brav und mache immer noch viel im Rollstuhl. Und dieses Stehen, also ich sage dir, das war so witzig, weil natürlich die aus dem Team, die sind jetzt seit Monaten gewöhnt, mich nur im Rollstuhl zu sehen. Als ich das erste Mal gestanden habe, ist, ich weiß gar nicht, wer das war aus dem Team, die ist stumpf an mir vorbeigelaufen, ja. Also wäre da zurückgekommen und sagt, du stehst ja. Ich sage, ja, tue ich. Und das Allerwitzigste ist, dass ich mich so groß fühle auf einmal.
Echt?
Und ich bin ja 1,60 Meter, ich bin ja nicht wirklich groß. Aber ich habe ja quasi mich selbst auch jetzt monatelang nur in halber Portion wahrgenommen. Hab übrigens, das erzähle ich jetzt immer auf der Spielstation von der Großen Freiheit. Ich sage ja mal den Leuten beim Spielen, die sollen runter zu den Hunden gehen. Ne? Also runter auf den Boden und auf Augenhöhe und erkläre, warum das auch sozial einfach wichtig ist. Weil gibt ja den schönen Spruch, wer steht, führt. Und als ich jetzt so lange im Rollstuhl war und Kunden mit mir gesprochen haben auf den Seminaren, speziell wenn es irgendwie große, stämmige Männer waren, du fühlst dich schon komisch, gell? Richtig. Weil die müssen ja auf dich runtergucken die ganze Zeit, ja. Mhm. Geht ja gar nicht anders. Und da habe ich gedacht, ja, spannend. Ja, genau deswegen, genau wegen diesem Gefühl möchte ich die Leute beim sozialen Spiel halt runtergehen, weil es macht einfach was mit dir. Das kann man ganz schlecht beschreiben in Worten, was. Aber es macht was mit dir. Wenn immer von oben einer auf dich runterguckt. Ja,
ja, gut, klar. Aber du bist einfach ein Tier, wirklich. Ja. Du hast einfach keine Lust mehr im Rollstuhl zu sitzen. Also belastest du jetzt halt einfach mal wieder und kriegst sogar den
Aber ich muss ehrlich sagen, also das muss ich jetzt ja auch der Weltöffentlichkeit mal sagen. Ich bin so, so unfassbar enttäuscht von der Ärzteschaft, mit der ich zu tun hatte, also alle Pflegekräfte oder Physios, gut, der eine Physio war auch ein Arschloch, aber die sind so alle so bemüht und so, aber die Ärzte, unglaublich, weißt du, da haben die sich jetzt überlegt, also der Orthopäde hat nicht damit gerechnet, dass ich meinem Operateur die Röntgenbilder schicke, von denen er sagt, da stimmt irgendwas nicht. Und zwar ist er vollkommen entsetzt gewesen, dass ich das gemacht habe, weil der logischerweise bei dem wieder nachgefragt hat, ja. So, und weil ja die eine Krähe der anderen Krähe kein Auge aushackt, haben sie jetzt beide beschlossen, mich ins CT zu schicken, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Also, Entschuldigung, wirklich, Jules, echt. Also, wenn ich so arbeiten würde, wie die Ärzte, die ich kennengelernt habe, wäre ich in 2 Wochen pleite. Da würde kein Mensch mehr zu mir kommen. Also, so, das geht überhaupt nicht. So, habe ich mich genug aufgeregt. zu Beginn des Podcasts, aber ich will das der Öffentlichkeit erzählen, wie enttäuscht ich bin. Unglaublich von der mangelnden Professionalität und so weiter. Also unfassbar. Okay. Egal, es ist davon auszugehen, dass ich in den nächsten Wochen wieder hoffentlich normal laufen kann. Und dann
ich kann es mir gar nicht mal richtig vorstellen, tatsächlich.
Ja.
Na gut. Okay, kriegen wir die Kurve.
Wir kriegen die Kurve. Also, es ist ja so, dass wir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen aufgeteilt haben, eine Folge Rettungshundearbeit, eine Folge HTS. Und ich denke, das werden wir jetzt in Zukunft nicht mehr so streng unterscheiden zwischen Rettungshundstaffel und HTS. Denn auch in der Realität war das damals, das war ein schleichender Prozess. Ja, zwischen immer weniger Rettungshundearbeit und immer mehr HTS-Arbeit. Und ich als Ersatz quasi dafür habe ich mir überlegt, immer mal wieder und auch heute etwas über die private Anita zu erzählen, weil ich glaube, dass meine Persönlichkeitsentwicklung in all den Jahren der Grund ist für viele, viele Vorgehensweisen bei HTS, also gerade was mit Menschen zu tun hat. Und von daher glaube ich, dass das interessant sein könnte. Wir werden ja die Feedbacks uns dann anschauen. Ja, also es war im Laufe der Zeit dann leider so, dass die Rettungshundearbeit zusehends eine Belastung wurde, ja, weil die Termine für die Trainingszeiten, das weißt du ja selber, meistens trainiert man einmal also unter der Woche und einmal am Wochenende, und diese Termine für die Trainingszeiten, und die HTS-Seminare, das kollidierte immer wieder, ja. Und ich habe trotzdem noch unfassbar lang, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, unfassbar lang an der Rettungshundearbeit festgehalten. Ich kann gar nicht sagen richtig, warum das so war, aber es war halt so. Und irgendwann hatte ich dann aber ein sehr, sehr ehrliches Gespräch mit einer Rettungshundeführerin aus meiner Staffel. Und zwar nachdem ich war 7 Tage von einem Seminar zum anderen gereist. Und die letzte Station war dieses Rettungshundeseminar, wo sie anwesend war. Und ich behaupte heute, weil es ist danach fast nie mehr passiert, dass nur weil sie wirklich ein sehr empathischer Mensch war, hat die bemerkt, wie fertig ich eigentlich war. Ja, weil in der Regel merken mir Menschen meine Erschöpfung nicht an, weil ich gewöhnt bin, immer präsent zu sein, und vor allen Dingen, weil ich mich wirklich über sehr, sehr viele Stunden konzentrieren kann. Und als ich mir Gedanken zum Podcast gemacht habe, habe ich gedacht, ich muss euch das mal erzählen, warum das so ist mit diesem Dauerpräsentsein und diesem über Stunden sich konzentrieren. Das habe ich, oh Wunder, meinem Vater zu verdanken, weil der hatte bei meiner Geburt beschlossen, dass ich Ärztin werde. Also ich glaube, ich war noch gar nicht geschlüpft. Da hat er das schon beschlossen. Und der muss irgendwas von Welpenprägung in seinem Leben gehört haben, weil der anfing, mich schon als Kleinkind auf meine bevorstehende Aufgabe zu prägen.
Was heißt Kleinkind?
Mit 3 ging das los. Ja. Und im Alter von 3 Jahren, also er hat mir immer erklärt, das Wichtigste, das Wichtigste, das Wichtigste ist, wenn du, ich soll natürlich nicht nur Ärztin, sondern Chirurgin werden, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Und er hat gesagt, das Wichtigste ist Konzentration über Stunden, womit er ja auch recht hat. Ja, nur ob man das dann so machen muss, ist was anderes. Und dann begann er eben im Alter von 3 Jahren mit so Konzentrationsaufgaben. Eine davon war, dass wir uns gegenüber saßen und zwischen ihm und mir stand eine Flasche, und auf dieser Flasche war ein Kreuz. Und meine Aufgabe war, auf das Kreuz zu starren, und zwar 1 Stunde lang.
Mit
Und
3 Jahren.
immer wenn ich, was normal ist in dem Alter, weggeguckt bin, begann die Stunde von neu. Ja, und ehrlich gesagt habe ich erst vor 4 Jahren, das war 2020, als es mich zur Abwechslung mal wieder zerbrezelt hat, erst vor 4 Jahren wurde mir in der Therapie klar, dass ich als Kind eigentlich gar nicht wusste, was Freizeit ist, weil seit ich zur Schule gegangen bin, also mit 6 Jahren, habe ich immer gearbeitet. Das klingt komisch, aber es war so. Ich hatte eigentlich nie eine Kindheit, weil es gab Schule und in sämtlichen Ferien stand ich im OP. Ja, und begleitete meinen Vater. Ich will an der Stelle gar nicht erzählen, was ich im Alter von 7, 8 Jahren alles schon gemacht habe im OP. Da werden nämlich die Patienten schreiend weggerannt. Meinen ersten Blinddarm habe ich mit 4 Jahren gesehen. Also, und da ist mir vor 4 Jahren, habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, das, weil Da kommen wir später nochmal zu, aber diese Passion, diese Leidenschaft, weißt du, für Sachen, ne? Weil das, was ich jetzt erzähle, werden die meisten denken, wie grausam war das denn? Das war auch grausam, finde ich. Finde ich Kindesmisshandlung, wenn du sowas machst. Aber es ist halt viel Gutes dabei rumgekommen für mich. Ja. Und ich kenne niemanden in meinem Umfeld, zumindest nicht. Ich kenne niemanden, der sich derartig gut konzentrieren kann, wie ich. Und zwar beim Hund, würde man sagen, unter allen Ablenkungen. Ja. Und das könnte ich nicht, wenn ich nicht schon so extrem früh drauf geprägt worden wäre. Und jetzt fragt man sich ja wahrscheinlich, fragt sich der Hörer ja schön, warum bist du denn jetzt keine Ärztin geworden? Und die Geschichte wurde tatsächlich noch verrückter. Also bis zum Alter von 14 Jahren ging das. Ja, da erzähle ich auch gleich noch was von.
Aber warte, warte,
Ja.
warte. Das, also, ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, als
Ja.
das so war, aber wie kann das sein, dass ein Arzt ein Kind mit in den OP-Saal schleppen kann?
Wie das geht?
Ja, also
Wenn er
das
der
ist.
Chefarzt ist, kann er alles.
Okay, krass. Ich bin geschockt.
Und später hatte der ja im Krankenhaus seine eigene Praxis. Und ich sag dir was, Jules. Mein Vater hat niemand in Frage gestellt. Niemand. Und da sind Sachen gelaufen. Das, wie gesagt, das mag ich gar nicht erzählen. Aber ich habe nicht umsonst mit 5 Jahren schneller chirurgische Knoten geknüpft als mein Vater. Und zwar, das kannst du machen mit der Hand und das kannst du machen mit so Klemmen. Es war egal, was er mir in die Hand gedrückt hat, war schneller als er. So, was er draus gemacht hat, lassen wir an der Stelle mal stehen, ja. Ja, also auf jeden Fall, ja, was war jetzt los? Warum bin ich keine Ärztin geworden? Stattdessen Hundetrainerin, weil das ging natürlich alles immer so weiter. Ja, mit 14 Jahren haben meine Eltern sich dann getrennt und so weiter. Und da war das alles nicht mehr so krass, aber Medizin stand fest. Also da gab es überhaupt kein Pardon. Da gab es in meinem Gehirn gar keine Option. So, und nun war ich aber natürlich etwas freier. Ich habe dann bei meiner Mutter gelebt. Habe auch mein Leben ein bisschen genossen. Egal, auf jeden Fall, es stellte sich heraus, das Abi wird nicht reichen. So. Und damals gab es eine Möglichkeit, wenn das, ich weiß nicht, ob vielleicht ist das auch heute noch so, keine Ahnung, wenn dein Abi nicht ausreicht, kannst du einen Medizinertest machen. Und der Durchschnittswert des Medizinertests wird verrechnet mit deinem Abitur.
Du
Ja, und
meinst, das
vorher.
Abi hat nicht gereicht, weil der Durchschnitt zu schlecht war im
Der Numerus
Medizinischen.
Clausus hat nicht
Ja.
gereicht. Ich weiß nicht, hat er, glaube ich, keine Ahnung, 1,8 oder so. Das
Ja, das
reicht
ist ja
definitiv
stellenweise auch
nicht.
bei 0, irgendwas oder so, ne?
Ja, also das weiß ich gar nicht, das ist zu lange her. Aber jedenfalls war klar, ich muss diesen Medizinertest machen, muss den ziemlich, ziemlich gut abschließen, damit der es gegengerechnet wird zu meiner Abi-Note. So. Und mein Vater beschloss, auf Nummer sicher zu gehen und hat mich angemeldet in Frankfurt zu seinem Vorbereitungsseminar auf den Medizinertest. Der Typ, der das geleitet hat, war komplett bekloppt. Also wirklich, jeder hat gesehen, der hat einen Schaden irgendwie, keine Ahnung. Aber der hat uns da durchgekloppt. Ja, also der stand dann immer hinter dir, wenn du dran bist. Und das sind teilweise die Aufgaben sind wirklich, ich finde, relativ kompliziert. Also du siehst zum Beispiel seinen Würfel und in dem Würfel ist ein Schlauch. Und du musst quasi, also du kriegst den aus einer bestimmten Perspektive gezeigt und musst sagen, wie der aus der anderen Perspektive zum Beispiel von gegenüber oder von links oder von rechts aussieht. Also alles Dinge, die man bestimmt braucht im Studium, aber das war krass. Und der stand immer hinter dir, schneller, 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 schneller. Also ich bin daraus, ich war ein nervliches Wrack.
Glaube ich
Und
sofort.
dann hat er zu uns gesagt, dass wir uns auf jeden Fall zum Medizinertest Traubenzucker mitnehmen sollen. Nun kannte der mich nicht. Mir muss man immer sagen, wie viel. Weil viel hilft viel. Also hatte ich so eine relativ große Dose mit Traubenzucker. Und Das ist immer so, das ist ganz streng. Ja? Also du kriegst Time, das heißt, du kannst anfangen. Und sobald er sagt Time, musst du den Stift fallen lassen. Du darfst nicht mal einen Buchstaben weiterschreiben, einfach fallen lassen. Und da hast du immer so eine Pause von, ich weiß nicht, einer Minute oder so. Und in der Zeit habe ich Traumzucker gefressen. So. Und dann kam innerhalb dieses Tests mein Lieblingstest. Das war der B- und Q-Test. Das heißt, du hast eine ganze Seite, eine DIN A4-Seite voller Bs, Ps und Qs und musst anstreichen nur die, ich glaube, es waren die Bs mit einem Strich oben und einem Strich unten. Manche hatten aber zwei Striche oben und unten keinen oder umgekehrt. Und dazwischen waren die Ps und Qs. Und auf den habe ich mich besonders gefreut, weil das konnte ich richtig gut. So. Und er sagt Time und wir fangen an. Und ich merke, wie mir die Augen verschwimmen. Also, weißt du, die Sicht, also das Bild verschwimmt, ja. Also vermutlich zu viel Zucker. Wie sich im Nachhinein rausgeschaut und ich war so angepisst, ne? Ich sagte, das ist mein Lieblingstest, ja. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt in die Hose geht. Na egal. Ich habe es irgendwie überstanden und das Ding geht 6 Stunden oder 7 sogar. Und als wir fertig waren, alles hingelegt hatten, stehe ich auf und so wie ich stand, Jules, bin ich umgefallen. Zuckerschock. Also. War alles nicht schlimm, die haben mich auch, ich musste auch nicht ins Krankenhaus oder so, die haben mich wieder hochgepäppelt gekriegt. Aber das war wieder mal so ein Original Anita, ne? Das muss mir halt sagen, wie viel, ne? Wenn er mir sagt, wie viel Ibos ich nehmen soll, nehme ich halt 3. So nach dem Motto. Aber das habe ich auch von meinem Papa. Naja, jedenfalls, das Ding ist aufgegangen. Das heißt, der Medizinertest, ich habe tatsächlich eine so hohe Quote gehabt, dass der Medizinertest meinen Dienst ausgewählt hat. Ich habe mich eingeschrieben zur Medizin und komme zu meinem Papa voller Glückseligkeit. Weißt du, ich
Ja,
meine,
klar.
mein ganzes Leben war auf diesen Moment ausgelegt, ja, voller Glückseligkeit. Und dann sagt er zu mir, setz dich mal, wir müssen reden. Und ich denke, okay, was kommt denn jetzt? Und dann sagt er zu mir, also, ich glaube, es wäre besser, du würdest nicht Medizin studieren. Sag ich, Papa, warum? Und dann sagt er, also, man muss an der Stelle sagen, so arschig ich den jetzt hier privat darstelle, das tue ich, weil er so war. Ja, so ein begnadeter Arzt war das. Also, ich möchte so weit gehen zu sagen, das war kein Arzt, das war ein Heiler. Mein Papa hat Leute angeschaut und wusste, was sie haben. Also spätestens, wenn er sie angefasst hat. Bei dem gab es so gut wie keine Apparate Medizin, der wusste einfach, was die Leute hatten. Das war, also ich meine, das habe ich ja jahrelang beobachtet. Ja, das war die Medizin, die ich wollte. Ja, und dann sagt er, nein, er hat sich das nochmal überlegt, wenn man jetzt 7 Jahre oder 8 mit Facharzt, 8, glaube ich, nach vorne rechnet. Und das vergleicht mit dem, wie die Medizin zu seiner Zeit war, dann werde ich nur noch irgendwelche Apparate bedienen, irgendeine Apparate-Medizin machen. Und dann sagt er, das willst du doch nicht. Und dann sage ich, nein, ich will so Medizin machen wie du. Hat er gesagt, nein, das hat er. Und das war, also, Dulst, das war einer der schlimmsten Augenblicke meines Lebens. Und ich wusste seitdem auch, wie sich das anfühlt, wenn die Leute sagen, du ziehst mir den Boden unter den Füßen weg. Also ich habe mich gefühlt wie im freien Fall. Im freien Fall. Es war unglaublich. Das ist unbeschreiblich. Wenn dein ganzes Leben, auf deinem ganzen Leben ein Muster drauf ist und dieses Muster ist auf einmal kaputt. Also das war ein Highlight. Das werde ich an einer anderen Stelle nochmal fertig erzählen. Ich hatte Gott sei Dank, wie immer in meinem Leben, hatte ich einen Mentor zu der Zeit auch. Das war mein Deutschlehrer, der Herr Kurz, Kommunist. Ich habe den so geliebt, alle haben ihn gehasst, ich habe ihn so geliebt für sein Querdenken und so. Das war ganz toll. Und zu dem bin ich hin und habe gesagt, Herr Kurz, habe dem die ganze Geschichte erzählt. Der war kurz davor, meinen Vater anzuzeigen. Ja. Und hat dann gesagt, gut, ja, privat geht ihn nichts an. Aber da musste ich ihn schon sehr bremsen, weil ich wusste ja, was mir blüht, wenn er das machen würde, ja. Und dann haben wir lang zusammen überlegt und dann hat er gesagt, du kannst gut reden, du kannst gut schreiben, studier doch Philosophie. So. Das habe ich auch gemacht, Geschichte, Philosophie und oh Gott, ich habe es schon verdrängt. Philosophie, Geschichte. Ah, Politik, excuse me, genau. Das war sein Hauptargument. Politikwissenschaft, so war das. Und dann musstest du noch zwei Nebenfächer nehmen. Egal, das erzählen wir an einer anderen Stelle. Da habe ich dann nur in den Psychologievorlesungen gesessen. Und es war also ganz schlimm. Ich war vorbereitet im Kopf auf ein Medizinstudium und dann sollte ich in 2 Wochen eine DIN A4-Seite durchlegen. Und ich bin mir falsch bei aller Liebe. Ja. Na egal, was ganz wichtig ist, ist, dass so, es gab eine Parallelgeschichte quasi zu der Geschichte mit meinem Papa. Und zwar, da war ich 10. Und da hat meine Mama beschlossen, ihren Traum jetzt auch noch mit dem Kind zu verwirklichen. Also ich war ja Einzelkind. Und dann hat sie beschlossen, das Kind wird Tänzerin. So.
Sie war ja auch Tänzerin, ne?
Ja, eine sehr berühmte Tänzerin in Polen, ja. Und ich glaube, dass sie mich auch schon viel früher herangenommen hätte, aber die hat die ersten Jahre, ich glaube 6 Jahre ungefähr, ganz schwer mit Depressionen zu tun gehabt und hat sich dann erst gefangen, hat in der Ballettschule angefangen und so weiter. Und meine Mama hat es viel, viel geschickter gemacht als mein Papa. Und die hat mir auch keinen Druck gemacht. Aber das war auch nicht schwierig. Ich meine, hallo, rosa Tütüs, du bist 10 Jahre alt. Klar war das ein Anreiz, ja. Nur dass natürlich jetzt für mich zu Schule, Krankenhaus noch 5 Tage Training die Woche dazu kommen oder dazu gekommen sind damals. Und ich war so müde, Jules, ich war so müde, dass ich jeden Tag nach der Schule beim Mittagessen eingeschlafen bin. Sonntags durfte ich auch nicht ausschlafen, da ging es ja in die Kirche. Also manchmal, wenn ich das erzähle, wenn ich das Ergebnis anschaue, was heute, was aus mir geworden ist, sage ich, danke an meine beiden Eltern, aber wenn ich das erzähle, auch als den Podcast jetzt für heute vorbereitet habe, wenn ich das so lese, denke ich, boah, sag mal, wie bekloppt kann man denn sein als Eltern, ja? Also das ist doch ein Leben voller Druck, ein Leben voller Druck. Und ich habe sehr lange gebraucht und habe sehr, sehr viel später erst begriffen, dass meine beiden Eltern ihre eigenen unerfüllten Träume einfach auf mich übertragen haben, was glaube ich auch heutzutage noch oft passiert. Ja, die Eltern wollten irgendwas und das haben sie nicht erreicht. Mein Papa hat zum Beispiel nie einen Doktortitel gehabt. Das Kind sollte natürlich einen Doktortitel haben und die übertragen dann ihre eigenen unerfüllten Träume auf das Kind. Und
Aber
ich habe, bitte?
ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe nur noch mal eine Zwischenfrage. Du
Ja.
sagtest, du warst Einzelkind, aber hast du nicht auch noch einen Bruder?
Ja, ich hab einen Halbbruder und ich habe eine Halbschwester. Das sind die Kinder aus der ersten Ehe von meinem Vater.
Ah, okay.
Aber mit denen habe ich gar nichts. Also meine Schwester habe ich jetzt, als mein Papa gestorben ist, nach, frag mich nicht, ich kann sie, wie alt war die, als ich die das letzte Mal gesehen habe? I don't know, vielleicht 20 oder so. Und mein Bruder habe ich gesehen, habe ich öfter gesehen, aber auch immer im Zusammenhang mit meinem Papa. Also mit dem bin ich ja dann nach Polen geflogen, als mein Papa den Schlaganfall hatte und so. Aber eben in dieser Ehe zwischen meinen Eltern bin ich Einzelkind und ich bin auch nicht mit den anderen aufgewachsen.
Hast du denn da mitbekommen, dass es da von deinem Vater seiner
Ja,
Seite aus
da war es
ähnlich war?
genauso.
Ja.
Da war es genauso. Ja, also nicht bei meiner Schwester. Gott weiß warum, also Gott weiß warum der meine Schwester verschont hat, meine Halbschwester, aber mein Bruder, der war noch schlimmer dran als ich. Das war übelst. Und mein Bruder hat das aber anders kompensiert als ich. Der hat dann irgendwann angefangen, hat auch gesagt, er studiert irgendwas und so und hat sich dann Unterhalt zahlen lassen jeden Monat und hat aber gar nicht studiert.
Okay.
Und
Wie hast
das
du es
war.
kompensiert?
Bitte?
Wie hast du es kompensiert?
Also also ehrlich gesagt, die Kompensation an sich begann nach der Trennung meiner Eltern. Weil ich war ja diese strenge, harte Hand gewohnt, und das war meine Mama nie. Meine Mama war ein bisschen hysterisch, aber ein ganz, ganz lieber Mensch. Und die wusste, die kannte meine Kindheit, sie war ja live dabei, da komme ich gleich noch drauf. Und dann hat sie mir alle Freiheit gegeben, alle, alle. Alles. Ich durfte alles tun, alles. Ich durfte mit 15 nachts nach Hause kommen, weil ich gejobbt habe in der Kneipe. Die hat mich einfach machen lassen. Und das war, also wenn das nicht gewesen wäre, wenn das alles, dieser Druck und so angehalten hätte, bis ich 20 oder sagen wir mal 19, das wäre hart gewesen. Ja,
Ja, vor
das
allem
weiß
finde
ich nicht,
ich.
ob ich das geschafft hätte, weil ich glaube, dann wäre ich auch komisch geworden, irgendwie Depressionen oder sonst was, weil das kannst du nicht aushalten.
Ich finde
Also.
das aber schon krass, weil irgendwie spiegelt es ja auch dein späteres Leben komplett
Ja.
wider. Also auch das von einem Extrem ins
Ja.
nächste. Also zuerst komplett unter Druck, dann alle Freiheiten bekommen.
Ja.
Das ist ja ein Extrem und wieder ein
Ja.
Extrem.
Ja,
Und das,
genau.
puh, krass, jetzt habe
Ja,
ich
und
wieder
da die Mitte
Gänsehaut.
zu finden, kann ich dir sagen, war nicht so einfach.
Glaube ich sofort, Gottes Willen.
Ja.
Okay,
Und
erzähl mal weiter.
das Ding war halt, ne, das war irgendwann eine Erkenntnis. Die hatte ich auch nicht mit 14, ja, dass meine Eltern da ihre Träume auf mich übertragen haben und dass das mit mir nichts zu tun hatte. Das war später eine ganz wichtige Erkenntnis. Aber als Kind war das meine Identität, verstehst du? Ich war, ich habe geglaubt, auf der einen Seite, ich werde Ärztin, mein Leben ist vorprogrammiert, bla bla. Und auf der anderen Seite meine Mutter, die gesagt hat, du bist Tänzerin, du wirst berühmt, bla bla bla. Also das hat gedauert alles, ja. Und hinzu kam noch, dass ich mit 14, also kurz vor der Trennung meiner Eltern, bin ich massiv, kann sich heute keiner mehr vorstellen, gemobbt worden. Und das lag daran, dass mein Vater war, also wir sind ja geflohen aus Polen, und mein Vater hat als Arzt sehr viel Geld verdient, aber das war so ein Sparfuchs, ja. Der hat irgendwie außer für Fressen, ja, hat er für nichts Geld ausgegeben. Und dann bin ich als Kind teilweise mit so mottenzerfressenen Pullovern, musste ich in die Schule. Alle wussten, mein Papa ist Arzt, und ja, kannst du ja denken, wie Kinder sind, ne? Speziell, wenn du an der Schule bist, wo Marken, das war damals schon so, ne? Marken, ich wusste gar nicht, was Marken waren. Ich war froh, wenn in dem Pullover nur 3 anstatt 5 Löcher drin waren, ja. Und also ich weiß, was Mobbing ist. Und ja, gut, könnte man jetzt auch 8 Stunden ausführen, aber ich finde es wichtig, das zu wissen, wie das ist. Es ist was anderes, wenn du das von außen wahrnimmst bei jemandem, beim Kind oder beim Jugendlichen oder auch innerhalb des Jobs. Ja, das ist das eine, aber es erlebt zu haben, wie sich das anfühlt, das ist krass. Und ich hatte damals trotzdem Freunde, und das waren entweder die Ärmsten in der Schule oder die Verstoßenen, also mit denen keiner was zu tun haben. Das waren dann meine Freunde. Aber das waren wahre Freundschaften, die gingen über die Schulzeit hinaus mit denen, weil wir haben uns zusammengetan. Also die keiner leiden konnte, die haben sich zusammengetan. Und nun war es so, um nochmal kurz vor die Trennung zu gehen, weil das ein ganz, ganz wichtiges, wenn auch schreckliches Erlebnis war. Mein Vater war Choleriker. Also, ne, wenn jemand nicht weiß, was das ist, einfach mal googeln. Und zwar ein klassischer Choleriker. Und der hat mich und meine Mutter regelmäßig aus dem Nichts verprügelt. Also da gab es keine Gründe. Also vielleicht gab es in seiner Welt Gründe, keine Ahnung. Und dann kam das Schlimmste überhaupt. Da hat er mich beim Rauchen erwischt. So. Und dann ist er komplett durchgedreht. Also komplett durchgedreht. Und hat bestimmt 10 Minuten lang mit einem Gürtel auf mich eingeprügelt. Ich frage mich bis heute, was unsere Nachbarn, wir hatten direkte Nachbarn, dass da keiner was gesagt hat also es war offensichtlich, was da passiert. Und ich schrie und schrie und schrie und schrie, und er hörte einfach nicht auf. Und dann ist etwas passiert. Dann hat meine Psyche etwas gemacht, was ich Jahre später erst in der Therapie verstanden habe, nämlich, wenn etwas nicht zu ertragen dann ist, also speziell körperlicher Schmerz, dann machen Kinder oft etwas, nämlich also da passiert etwas, nämlich der Körper und der Geist trennt sich. Also das ist nichts Esoterisches oder so, ne? Das passiert wirklich, damit der Körper eben diesen Schmerz nicht mehr fühlen muss. Und als das passiert ist, habe ich ja keine Schmerzen mehr gehabt. Und ich fing an zu lachen. Und das hat natürlich mein Vater rasend gemacht, ja, weil er wollte mich ja bestrafen. Also seitdem war es auch so, kam nicht mehr oft vor, weil meine Mutter sich dann getrennt hat. Aber seitdem war es auch so, dass er mir nichts mehr anhaben konnte. Also er konnte mich bedrohen mit, ich verprügel dich, der konnte mich, war alles egal. Ich war gar nicht mehr hier. Also ich war gar nicht mehr da. Also mein Körper schon, aber mein Geist war halt woanders. Und diese Szene war eine der ganz wenigen, wo meine Mutter mehrfach versucht hat, meinen Vater zum Aufhören zu bewegen. Und diese Szene führte auch dazu, dass meine Mutter beschloss, obwohl meine Mutter, also er hat schon Deutsch gesprochen, aber jetzt nicht wie ich oder so. Ja, hat aber ja schon in der Ballettschule gearbeitet und die haben ihr sehr viel Mut gemacht dort. Und da hat meine Mutter beschlossen, sich zu trennen und sich scheiden zu lassen, was bei den Polen alles gar nicht so einfach ist, ne? Also mit der Kirche im Hintergrund und so. Die hätten sich längst trennen sollen. Also zwei Menschen, die sich so schlecht tun gegenseitig, das ist einfach nicht in Worte zu fassen, ja. Aber gut, meine Mutter war halt, ja, fühlte sich da so ein bisschen als Opfer und mein Vater war ja, ich meine, das, was er mit mir gemacht hat, mit dem Druck und dem allem, das hat er ja auch mit sich selbst gemacht. Also, ja, und ich habe erst sehr, sehr, sehr viel später, sehr viel später überhaupt erzählt bekommen, wie seine Kindheit aussah, ja. Und da weißt du Bescheid, ja.
War ähnlich wahrscheinlich, oder?
Ja, ähnlich. Ich glaube, da hatte ich noch eine rosa Kindheit gegen das, was da bei so polnischen Bauern passiert. Gut, wollen wir nicht so weit, wenn es jetzt auch noch die Geschichte von meinem Vater erzählt, ist wieder übermorgen, ja. Na, jedenfalls, meine Mutter hatte beschlossen, sich scheinen zu lassen, und ich hatte es ja eben schon gesagt, also kleiner Spoiler, das erzählen wir dann vielleicht ein andermal, da fing mein Leben erst richtig an. Also mit der Trennung meiner Eltern fing das Leben erst richtig an. So, und jetzt müssen wir ja noch die Kurve kriegen zu der Geschichte mit meiner Rettungshundekollegin. Also, kurz zu der Szene nochmal, ne? Wir sind, ich nach 7 Tagen Seminar, bla bla. Rettungshundekollegin hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, Anita, wenn du so weitermachst, wirst du bald am Thema Hund keine Freude mehr haben. An irgendeiner Stelle musst du etwas weglassen. Ja, und also wie recht die hatte, war mir, glaube ich, in dem Moment gar nicht bewusst, ja. Und das war auch, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, nahezu das einzige Mal, wo jemand von außen, der nicht nah an mir dran war, ja, mich im wirklich exakt richtigen Moment vor mir selbst gewarnt hat. Vor meiner Euphorie, vor meiner Leidenschaft und vor meiner teils selbstzerstörerischen Person. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt und es zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich hoffe, ich habe es jetzt mal gerafft endlich, dass solange ich Dinge mit Leidenschaft mache, fühlen sie sich halt nicht anstrengend an ja, hab da einfach wirklich relativ oft und an dem nicht wirklich die Kurve gekriegt. Und wenn du nämlich als Kind gelernt hast, ne, diese Trennung zwischen Körper und Geist zu machen und darüber hinaus Disziplin und Durchhaltevermögen, Vermögen für das Normalste auf der Welt hältst, dann spürst du dich irgendwann nicht mehr. Und das hat lange angehalten, Jules, lange. Also ich würde sagen, so richtig im Griff habe ich das vielleicht seit 10 Jahren. Ja. Weil ich konnte das nicht steuern. Also ich habe mich selber, also du fühlst nicht, wie es dir geht. Weißt du? Augen zu und durch. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, the show must go on. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, wenn ich mal wieder beim Mittagessen mit dem Kopf auf der Tischplatte eingeschlafen bin. Da hat die mich geweckt und hat gesagt, the show must go on. So. Und wenn du so geprägt bist, ja, dann ist es kein Wunder. Also ich weiß, dass auch der eine oder andere Kunde, ich sag mal, innerhalb der letzten 25 Jahre immer mal wieder mitgekriegt hat, dass mich aus den Schuhen haut. Ja, wie gesagt, ich denke, jetzt langsam hab ich's hingekriegt, aber das ist doch kein Wunder, ja, wenn du keine Selbstwahrnehmung hast. Also ich kann mich einfühlen in Menschen, bla bla alles, ja, aber die Selbstwahrnehmung, wie geht's mir eigentlich? Wie viel Kraft habe ich eigentlich? Das war lange Zeit wirklich ein Problem. Und heute kann ich halt sagen, dass ich mir über diese vielen Jahre meine eigene Persönlichkeit, ja, meine eigene Identität zurückerobert habe. Und vor allem, dass mich das Leben, weil wenn man das jetzt so hört, mag man denken, ach du Scheiße. Aber das Leben hat mich reich beschenkt. Und dass das Leben... Dass das Leben selbst hat alles wieder gut gemacht, was ich erlebt habe, hat mich entschädigt für all das Erlebte. Und auch wenn es jetzt im ersten Moment komisch klingen mag, es hat sich gelohnt, verdammt nochmal. Denn ohne, wie wir alle, ja, ohne unsere Erlebnisse, wäre ich heute nicht die, die ich bin. Und ich bin dafür dankbar, für alles, für diese überschäumende Anerkennung, die ich ja schon, das haben wir schon in einer anderen Folge angesprochen, die mir auch sehr wichtig war für mein Ego. Ne? Ich hatte natürlich ein extrem ausgeprägtes Ego, das sitzt mittlerweile satzgefressen in der Ecke des Ego und sagt, ich brauche nichts mehr. Mehr ist so. Ja, also es ist alles, das Leben hat alles. Jetzt könnte ich ja durchsehen, ja, ich habe dann durch meine Entscheidungen und bla. Nee, ich meine das so, wie ich sage. Das Leben hat alles wieder gut gemacht. Und ja, und früher, das kommt jetzt nicht mehr so dolle oft vor, aber früher haben die Leute sich gewundert, dass sie, naja, ich sag mal, sie sagen drei Sätze und ich sag, okay, das ist das und das Thema. Und die gucken dich oft an mit ganz großen Augen und sagen, woher weißt du das? Und ich sage es nicht, weil ich dann ewig lang das erklären müsste, aber ich denke dann immer, weil ich es erlebt habe. Ja, und wenn du sehr, sehr viel erlebt hast, kannst du sehr, sehr viele Dinge bei Menschen total nachvollziehen. Das ist einfach so. Und das hilft dir. Ja. Krass, ne?
Ich bin sprachlos, ich bin komplett am Ende irgendwie. Die Folge hat mich zerstört, glaube ich.
Ja, ich weiß aber, dass ich im Vorfeld, also es war gar nicht geplant von meiner Seite, dass wir jetzt so in dieses Thema reingehen, aber ich lasse mich da einfach so ein bisschen so, ja, so, ich fließe so mit dem, was dadurch durch meinen Kopf kommt, wenn ich das vorbereite. Und das wusste ich, habe ich dir auch im Vorfeld geschrieben, das wird krass. Aber ich finde das wichtig, weil es gibt genug Kunden, die lernen mein Leben nur jetzt kennen. Mhm. Weißt du? Also gerade jetzt zum Beispiel die Kunden, die zu Erlebe deinen Hund kommen.
Ja.
Ja. Auf mein Grundstück, in mein Haus, zu meinem Mann, der morgens das Frühstück macht und so. Und die Hunde, ja, und denken... Ach ja, und sagen auch, das ist alles so schön harmonisch und es ist ja alles so toll. Ist es. Also das, in der Tat führe ich ein extrem erfülltes Leben auf allen Ebenen, die man sich vorstellen kann. Aber in diesem Podcast, auch in dieser Folge, wünsche ich mir, dass klar wird, das war nicht immer so. Ja.
Also spätestens nach der Folge heute ist es klar.
Bitte?
Spätestens Was? Nach dieser Folge heute ist es klar.
Ja. Und ja, deswegen denke ich, ist das ganz gut, um alles wieder ins Gleichgewicht und in die Balance zu bringen. Weil wenn du nur die Sonnenseite siehst, ja, Therapeut hat zu mir gesagt, ich glaube, den Spruch kennt man, wo viel Licht, da viel Schatten. Und so ist es halt irgendwie auch.
Jo, ich
Hast
habe
du,
fertig.
ich weiß, aber kannst du bitte irgendwas Niedliches von Mika oder so erzählen? Wir müssen dann noch finden.
Mika,
Ja, irgendwas, dass wir wieder was Schönes am Ende
das,
haben
du
können.
meinst damit die Trauergemeinde wieder, wieder sich, ja, ich kann euch erzählen, ich kann was Niedliches erzählen. Also ich könnte tausend niedliche Dinge erzählen. Dieser Hund ist so niedlich, das ist unfassbar. Ich habe ja relativ früh ihn bei der großen Freiheit schon eingesetzt, wenn ich das freie soziale Spielen mache, dass ich das mit ihm zeige. Ja. Und das erste Mal habe ich gedacht, boah, bin gespannt, ne? Also, weil jetzt mit seinem Hund zu spielen, jetzt so privat und einen Hund vorzuführen, das sind zwei Paar Schuhe und Hunde haben ganz feine Antennen dafür. Und meine Hunde besonders. Also ganz feine Antennen dafür, wenn ich sage, so, das ist eine Vorführung und das machst du jetzt top deluxe, ja? So. Und dann habe ich es halt ausprobiert und der ist, also, das ist so niedlich, Jules. Mein Mann hat es gefilmt für Mika, der Film Teil 2. Wie der, also zum einen weiß er genau, wie viel Kraft er einsetzen kann. Also mit ihm kannst du auch den Border Collie Weitwurf machen, ja. Kannst du nehmen und den wegschmeißen und dann rappelt er dir wieder auf den Schoß und wieder weg. Und das Wichtigste finde ich ja immer, wenn du so triebige Hunde hast, dass die die Pause annehmen, ja. Also, ne, das wenn ich. Also wenn ich keine Spielgeräusche mehr mache, wenn meine Hände runter, wenn ich ausatme, dass der Hund aufhört. Das hat er sofort geschnallt, aber er verharrt dann in dieser Spielaufforderung. Weißt du wie? Ich das meine, ja? Ich
Tiefstellung,
mache
oder was?
Pause und
Ja.
dann ist der Oberkörper Tiefstellung und da hängt er dann und guckt mich an. Und ich habe das echt ausgereizt. Also das kann der bis zu 10 Sekunden, ja? So. Und dann habe ich es beim nächsten Mal wieder, ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal mit ihm gemacht, das nächste Mal wieder ausprobiert und wieder ausprobiert. Und das macht er jedes Mal, es ist zum Totschreien, wie weil ich ja immer sage den Leuten, also wenn der Hund dir gegenüber von der Körpersprache, ne, diese Oberkörpertiefhaltung, wenn er das dir gegenüber zeigt, dann weißt du, dass er wirklich im Spiel ist, ja. Weil sonst zeigen die das nicht. Also das ist unglaublich niedlich. Ich kann nur noch mehr erzählen, kann viel erzählen von Mika. Also ich kann noch erzählen, dass ich, und zwar wirklich zum allerersten Mal und auch nur, weil er ist, wie er ist, Dinge anders mache als bei anderen Hunden in dem Alter. Also bei allen meinen anderen Hunden, auch beim Rudi im Alter, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie alt er ist, müsste jetzt 8,5 Monate alt
Acht,
sein, ne?
ja, 8 Monate circa.
War Konsequenz bei bestimmten Dingen das Allerwichtigste. Und das bin ich auch bei ihm. Also bei den Dingen, die wichtig für mich sind, bin ich absolut konsequent, ohne Ausnahmen, weil das mir wichtig ist. Aber es gibt Dinge, die sind mir egal. Zum Beispiel ist mir egal, wenn ich sage, wenn wir draußen im Garten sind und ich sage zu ihm, leg dich, dann ist mir, dann, das weiß er, dass er das machen soll. Und ich habe am Anfang halt immer durchgedrückt, dass er sich dahin legt, wo er gerade ist. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich gemerkt, wie der nach ein paar Minuten, der hat mich angeschaut, ich kann den Blick gar nicht erklären. Das wollte er einfach nicht. Also der hat überhaupt kein Problem damit, wenn ich sage, leg dich hinzulegen. Aber es ist ihm wichtig, dass er sich den Platz selber aussuchen darf. Habe ich bei meinen anderen Hunden, hätte ich nie zugelassen, aber bei ihm lasse ich das zu. Weil das funktioniert auch einwandfrei. Du sagst, leg dich und dann siehst du, dann guckt er sich um und dann legt er sich meistens auf seine Lieblingsstelle auf den Rasen, manchmal auch auf die Decke und so. Ja, und das mache ich und bin sicher, dass das keine negativen Auswirkungen haben wird. Ich mache das noch bei irgendwas, das fällt mir jetzt nur gerade nicht an. Ja, und was gibt es noch von Mika? Ich habe ihm mal wieder eine läufige Hündin vor die Nase gesetzt. Letztes Wochenende, weil ich ja mal gucken will, ob aus dem Baby auch noch mal ein Mann wird, aber ich glaube, das dauert noch. Der hatte leider gar keine Ahnung, was da los war. Also, das heißt leider, in Gottes Namen, ich bin froh, ja, ich bin froh. Wenn er so ein Kind bleibt, bis er 2 Jahre alt ist, in Gottes Namen, bitte. Ja, ich liebe ihn dafür, ich liebe ihn für diese Niedlichkeit, aber noch hat er im Beisein noch nicht so recht, was er
Stell dir
da.
mal vor, der wird genauso wie der Rudi, wenn er eine läufige Hündin sieht.
Naja, also, wir haben ja gefilmt. Warte mal, war das in Undorf? Ja. Pass auf, wir haben gefilmt, die habe ich das, glaube ich, auch schon erzählt, mit einem 8 Monate alten Rottweiler, also in Rüde auch, in seinem Alter, mit einer 2-jährigen Hündin und mit einem 5-jährigen großen Hollandsdehärder Rüden vom
Vom
Jakob.
Jakob.
Und Ziel war zu schauen, wie gut der differenzieren kann in seinen Verhaltensweisen, weil das musste ich echt mühsam aufbauen mit ihm. So, der Rotti-Rüde war mental viel stärker als er, also viel stärker, war fast an der ganzen Körper, nicht aggressiv oder so, ne? Einfach nur mental stärker, also hat dem versucht, den Raum zu begrenzen, hat dann nochmal auf den Rücken gelegt und so, hat er alles spitzenmäßig gemacht. Dann kam die Hündin, die war, ja, wir haben eigentlich was ganz anderes erwartet mit 2 Jahren, aber die war total, also sie war einfach nicht, die war planlos, ja, so. Da war er dann völlig, ja, er wusste gar nichts mit anzufangen, was er da jetzt, soll er jetzt mitrennen, was soll er denn jetzt machen? Und dann der Rüde vom Jakob, das ist ja einer, der fackelt nicht lang, ne? Der hat auch eine recht kurze Zündschnur und der hat ihn so innerhalb von 15 Sekunden am Zaun geparkt. Da hat sich Mika dann auf seinen Arsch gesetzt und dann war der Eddie zufrieden und ist weggegangen. Und Mika ist schön brav da sitzen geblieben. Na gut, wenn nicht, dann nicht. Dann hat er noch einmal angefragt, das macht er ja bei allen Dingen im Leben. Dann hat er dem nochmal geparkt. Er hat gesagt, solange ich hier bin, bewegst du dich nicht. Und dann war das Thema durch. Und mein Mann, der ja jetzt bekanntermaßen nicht so viel Plan von Hunden hat, der hat mich angeguckt mit riesen Augen und hat gesagt, Anita, der wird wie Rudi. Also dieses differenzierte Verhalten, der weiß noch nicht hundertprozentig wie, aber er differenziert ganz, also er hat ein unfassbares Gespür für das Gegenüber. Und also ich bin unfassbar gespannt, wo der sich hin entwickelt. So, war das genug Niedlichkeit?
Ja, aber es hat es gebraucht, wirklich. Jetzt bin ich auch wieder besser drauf.
Wie bringen Sie eine Jules dazu, nie wieder einen Podcast zu machen? Erzählen Sie einfach Ihre Kindheitsgeschichte.
Nee, das ist was, womit ich echt schwierig umgehen kann, wenn Kinder missbraucht werden und so. Aber gut, wir fangen jetzt nicht wieder mit an, weil
Nein, auf
sonst
keinen Fall.
wird es wieder
Und
komisch.
ich habe zum Schluss habe ich immer eine Niedlichkeitsgeschichte von Mika. Also
Sehr
egal,
gut.
was ich noch erzähle, dann machen wir einfach eine Niedlichkeitsgeschichte von Mika.
Sehr gut, sehr gut.
Gut,
Okay.
dann, ihr Lieben da draußen,
Wir hören uns in
wünschen
zwei
euch einen
Wochen.
wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dann, tschüss.